Amen. Ja, bevor ich dann doch anfange, fiel mir noch was ein. Vielleicht sage ich das einfach. Manchmal, wenn ich so, ich gehe gern gucken, wenn meine Kinder im Bett liegen und schlafen. Mein Vater hat irgend so einen Spruch, wer, im Schlaf sind sie alle lieb oder so, ne? Das ist ja nun auch ein Stück Wahrheit dran. Oder steht nicht in der Schrift sogar, wer schläft sündig nicht? Weiß es jetzt nicht, müsst ihr mal forschen. Auf jeden Fall ist es, finde ich, was Besonderes, Kindern beim Schlafen zuzugucken. Es hat sowas, ich weiß nicht. Und am tollsten ist das, wenn sie ganz klein sind. So klein zum Beispiel. Und das mache ich gerne. Ich gehe dann gerne, bevor ich mich selber lege, und manchmal auch so in Kalebs Zimmer, sitze dann so an dem Bettchen oder stehe und guck, wie er da liegt. So diese typischen Babyhaltung, so, ne? Oder auch anders, egal wie. Und dann bin ich als Mama natürlich so verzückt, dass ich manchmal so im Zwiegespräch mit Gott denke, sag mal Gott, hast du sowas Süßes schon mal gesehen? Worauf ich regelmäßig, aber nicht immer, eine Antwort bekomme, die da lautet, ja, dich. und manchmal laufe ich durch Limburg, war jetzt neulich der Fall, ich hatte es sehr eilig, mit meiner Babysitter wieder in die Freiheit kam und habe was besorgt. Und dann laufe ich durch die Stadt und sehe die Menschen mir so an und stelle mir vor, die waren ja alle mal Babys. Ja, ja auch, kann ich mir jetzt auch super vorstellen. Weil manch eine mit grauen Haaren oder paar Fältchen um die Augen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wir haben alle mal so angefangen. Ne? Bis auf zwei Menschen, wissen wir, ist das in der Menschheitsgeschichte so gewesen. Und dann stelle ich mir vor, dass Gott die Leute nicht so sieht, wie sie heute aussehen. Vielleicht verhärmt, gehetzt, hässlich, Entschuldigung, zerknittert, dick, dünn, vom Alkohol entstellt irgendwie oder von dem, was das Leben mit ihnen gemacht hat. Vielleicht etwas verzerrt. Und ich stelle mir vor, das sind alles Babys gewesen. Und ich versuche zu verstehen, wie Gott diesen Menschen wohl sieht, mit welch einer Liebe er auf diesen Mann, auf diese Frau schaut. Und das bewegt mich zutiefst und das hilft mir, so ein Krümmel vom Herzen Gottes zu packen. Und ich glaube, dass Gott dir das auch heute Morgen sagt, dass er begeistert von dir ist und dass er dich lieb hat. Und auch wenn du schon groß geworden bist, mehr oder weniger, erwachsen geworden auf jeden Fall, hat er diesen Blick für dich. So wie wenn ich meine große Tochter sehe, sehe ich sie immer noch, wie sie damals im Kinderwagen lag. Auch, ne? Nicht nur, ich weiß, sie ist größer und behandle sie auch ein bisschen anders als damals, aber trotzdem, sie ist mein Baby auch. Ja, und so bist du Gottes Baby. Und er hat einen Blick für dich, wie nur ein verliebter Vater ihn haben kann. Ja, das jetzt war jetzt erstmal so zu diesem wichtigsten Punkt. Gott hat dich lieb. Heute habe ich Teil 2 mitgebracht, meiner kleinen Predigtreihe, die ich da genannt habe, was Jesus glaubt. Und damit wir zusammen einen schönen Einstieg haben, habe ich eine kleine Wiederholung, eine kleine Zusammenfassung von Teil 1 gemacht, für die, die nicht da waren oder auch für uns alle, dass wir einfach wieder da ankommen, ja, wo wir stehen geblieben waren. Was Jesus glaubt, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig als Titel, aber der Anlass für mich, diese Predigt zu schreiben, war, dass wir Menschen ja oft denken, oder wir Christen denken oft, dass wir wie Gott denken. Aber die Frage ist, denken wir wirklich, wie Gott denkt? Oder denken wir nicht völlig anders, in anderen Maßstäben, mit anderen Prioritäten, anderen Werten? Wir sind durchdrungen auch vom Geist dieser Welt, von dem, was man so denkt, von Humanismus, Individualismus, der Mensch ist wichtig und so weiter. Er hat die Lösung aller Probleme, die Mehrheit hat Recht. Solche Dinge, die uns, wie ich manchmal bei mir selber feststelle, doch mehr beeinflussen, als wir so wahrhaben wollen oft. Und darum möchte ich, oder bin ich, tiefer eingestiegen in das Wort Gottes, um herauszufinden, wie mein Gott denkt, um es ein Stück weit mehr zu packen, zu begreifen. Paulus schrieb im 2. Timotheusbrief, aus diesem Grund erleide ich dies auch, nämlich weil er das Evangelium gepredigt hat er, wir wissen, viel erlitten an Verfolgung und Gefängnishaft. Aber ich schäme mich nicht, schreibt er, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und dieser Halbsatz, diese 1, 2, 3, 7 Worte, die haben mich so berührt, denn ich weiß, an wen ich glaube. Wenn ich Paulus das sagen höre, dann spüre ich, dieser Mann hat eine starke Verbindung zu Gott. Und die ist so stark und so fest und so unerschütterlich und so voller tiefer Liebe und Vertrauen, dass nicht mal der angedrohte Tod ihn abhalten kann, seinem Jesus zu dienen. Es beeindruckt ihn nichts an Widerstand, nichts, was Leute machen, sondern er kennt Gott so tief und liebt ihn mehr als irgendetwas auf der Welt. Und deswegen hat dieser Mann so eine Souveränität, so eine Stabilität in seinem Glauben, weil er seinen Gott von Herz zu Herz kennt und er weiß, an wen er glaubt. Und diese sieben Worte, dieser Halbsatz in Paulus Brief an seinen geistlichen Sohn haben in mir sowas ausgelöst, so ein Hunger. Ich will diesen Satz auch mit ganz tiefer Überzeugung, mit ganz tiefer Kraft sagen können. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, mein Jesus, wie er ist. Und da kann mich keiner irre machen. Und egal, wenn es stürmt und hagelt und mir einer eins auf die Rübe haut, ja, und der Teufel sich aufbläht, als wäre er doch der Größte, dann weiß ich doch, mein Gott ist mit mir. Und wenn er mit mir ist, kann mir nichts passieren. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß auch, dass Gott nicht willkürlich ist, dass Gott nicht unberechenbar ist, dass er nicht mich verdammt, wenn ich mal auf die Nase falle, sondern dass er in Liebe mich wieder auffängt. Andrea hat das mit ihrem Zeugnis so schön gespiegelt. Nochmal vielen Dank dafür. Und dann habe ich mich gefragt, wie kriege ich nun mehr Gewissheit darüber, wie ist Gott eigentlich? Und eine Möglichkeit habe ich eben für mich und auch für euch darin gefunden, die Evangelien zu untersuchen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, zu lesen mit der Frage im Kopf, was hat Jesus gelehrt? Über welche Themen hat Jesus gepredigt und was hat er dabei besonders betont? Ich habe euch ja schon versprochen, in dem letzten Teil kommt so ein kleiner Höhepunkt mit dem, was ich herausgefunden habe, was Jesu absoluter Schwerpunkt war. Das verrate ich natürlich nicht, damit ihr alle auch da seid beim letzten Teil. Aber wahrscheinlich brauche ich noch 2 Predigten, bis ich da bin. Also es wird wahrscheinlich 4 statt 3 Teile geben müssen, was so umfangreich ist. Und wie gesagt, ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe bewusst die Dinge außer Acht gelassen, die Äußerlichkeiten, Abläufe beschreiben in den Evangelien, zum Beispiel die Berichte, wer ist wann wohin gegangen, die Passage über die Gefangennahme, Folter, Kreuzigung, Auferstehung, auch alle Wunder und Heilungen, die Jesus getan hat, habe ich ignoriert, nicht ignoriert im Sinne von, ne, ihr wisst schon, wie die manch einer heutzutage ignoriert und sagt, das gibt's nicht mehr. Nein, das gibt's sehr wohl heute. Und wir wissen, wir glauben an einen Gott, der heute Wunder tut, der heute Menschen heilt, an Seele und Leib. Aber das habe ich mal zur Seite getan, um mich mehr auf das andere konzentrieren zu können. Habe wie so einen Zoom gemacht auf diese Teile. Letztes Mal haben wir also aufgrund dessen folgende Themen Jesu angeguckt. Erstens seinen Predigtschwerpunkt zu Dienstbeginn. Wisst ihr noch, was Jesus zu Dienstbeginn gepredigt hat? Tu Buße. Hi, hey, ihr habt aufgepasst, das ermutigt mich. Also bring dein Leben mit Gott in Ordnung, denn es wird sich bald erfüllen, was Gott vorhat. Es gibt ein zu spät. Das war das Erste, was aus Jesu Mund laut meinen Evangelien kam, in Form von Predigt. Das Zweite, was ich herausgefunden habe, war, dass Jesus gewarnt hat vor religiöser Irrlehre, vor falschen Propheten, vor Scheinheiligkeit, vor als Schafe getarnten Wölfen, vor Betrug. Und er hat uns auch Hilfsmittel an die Hand gegeben, wie wir denn das erkennen können, was echt ist und was nicht. Er hat gesagt, wir können einen Menschen an seinen Taten erkennen, wir können ihn beurteilen nach der Frucht, die sein Leben hervorbringt. Und wir müssen vor allen Dingen das Original gut kennen, es ist wie beim Geld, um der Fälschung nicht auf den Leim zu gehen. Wir wissen, da muss das Wasserzeichen und der Silberfaden und was ist da alles für spezielle Dinge gibt sein, dann wissen wir, wie die Frau an der Kasse, die sich manchmal deinen Huni oder deinen Fuffi da anguckt und ne, so zeigt dann der Kollegin noch nebenan, ist das Teil echt. Wenn wir das Original kennen, dann wissen wir, was falsch läuft, wenn wir es daneben halten. Als drittes Thema haben wir letztes Mal angeguckt, Jesus hat uns gesagt, warum ist er gekommen, er hat uns seine Berufung mitgeteilt. Kurz zusammengefasst sagt er von sich, er kam, um das Verlorene zu suchen, das Verwundete zu heilen, er kam, um andere zu beauftragen. Also er kam, um zu dienen und in den Dienst einzusetzen. Und das vierte und letzte, was wir über Jesu Predigt herausgefunden haben, auch ein Stück weit hat er das untermauert durch sein Tun, das habe ich das letzte Mal beleuchtet an der Stelle. Jesus hatte klare Prioritäten und Werte, die er lebte und lehrte. Jesu Gradlinigkeit und seine Kompromisslosigkeit sind total herausragend. Er lässt sich überhaupt nicht von menschlichen Maßstäben bestimmen. Er ist total auf Gottes Kurs und lässt sich nicht davon abbringen. Seine Priorität 1a ist es, Gottes Willen zu tun. Und er fühlt sich mit den Menschen verbunden und denen verpflichtet, bei denen das auch der Fall ist. Also wir haben uns da einige radikale Verse in der Bibel angeguckt, zum Beispiel dieser Vers, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert und sowas. Also Jesus muss die Nummer 1 sein, sonst sind wir nicht wirklich dicht an ihm dran und können auch nicht wirklich verstehen, sagt die Schrift, was der vollkommene Wille Gottes ist. In dem Zusammenhang haben wir uns kurz betrachtet, was das erste Gebot der Satanisten ist. Wisst ihr das auch noch? Tue, was du willst. Genau, du darfst also, tue, was du willst, war das. Ich habe das dann ein bisschen ausgemalt, habe gesagt, das bedeutet, schlaf mit wem du willst, iss, was du willst, nimm dir, was du willst, egal wem es gehört. Es bedeutet, tu das, was du toll, geil, angenehm, vorteilhaft für dich findest. Dein Wille geschehe, was Spaß macht, ist gut. Wenn es unbequem wird, geh doch woanders hin und so weiter. Wenn dir einer querkommt, na so, schummel dich so durch. Tue, was du willst. An dieser Stelle habe ich das letzte Mal innegehalten und auch kurz gefragt, gibt es nicht auch ein religiös, fromm-christliches Tue, was du willst? Wenn ihr das nicht gut tut, dann lass das doch sein. Oder wisst ihr, wo wir manchmal dem Fleisch so ein bisschen Eider-Eider machen mit einem kleinen Tu doch, was du willst, was heilig angemalt ist? Ja, okay, aber das war das letzte Mal, da müsst ihr dann zu Hause weiter drüber nachdenken. Und wir haben festgestellt an diesem Punkt auch, dass Gott viel mehr daran interessiert ist, unseren Charakter zu verändern, als unsere Umstände. Also bei mir ist das meistens so, ich habe versucht oder versuche, das Zweite zu verändern, meine Umstände. Wenn sich das ändert, wenn das mal rum ist, wenn der Monat September mal vorbei ist, dann kommt wieder Ruhe in unsere Familie, dann ist nicht mehr so viel Action. Oder wenn das und das passiert ist oder wenn ich die neue Arbeitsstelle habe und meinem ekligen Chef nicht mehr in die Augen gucken muss, dann geht's mir. Wisst ihr so, aber vielleicht ist dieser in deinen Augen eklige Chef Gottes Instrument, um deinen Charakter zu verändern. Das ist eben die Herausforderung. Vielleicht ist, habe ich das letzte Mal gesagt, der größte Kotzbrocken in deinem Leben ein Geschenk Gottes an dich aus Liebe zu dir, damit du endlich geknackt wirst an bestimmten Punkten in deinem Leben oder dein Vermieter oder wer auch immer, ja? Okay, der Rest sagt dir der Heilige Geist dann persönlich, das brauche ich nicht. Also frag dich bei Entscheidung, ist es jetzt Gott oder ist es der Feind, der dir die Tür aufhält? Und wir haben uns gefragt letztes Mal, worüber müssen wir Buße tun? Denn wenn wir bis zu Jesu Wiederkunft ihm ähnlicher werden sollen, muss sich einer von uns beiden verändern. Und das Geheimnis bei einer Sache, das habe ich euch verraten, obwohl es geheim ist, Jesus ist es nicht, der sich verändern muss, sondern ich und du. Okay, das war so die Wiederholung vom letzten Mal. Und jetzt steigen wir da voll wieder ein und gucken uns an, über was hat denn Jesus noch gepredigt. Das nächste Thema, was ich jetzt einfach hier angeführt habe, ist, Jesus hat gelehrt über die Wahrheit der Auferstehung. Vielleicht erinnert ihr euch, es gibt ein Gespräch Jesu in zum Beispiel in Lukas 20, mit den Sadduzäern. Sadduzäer, das waren Leute, die haben geleugnet, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich habe festgestellt, die gibt's heute hier in Limburg und bei mir im Umfeld auch. Leute, die sagen, wenn der Deckel drauf ist, ist alles vorbei. Da gibt's nichts mehr. Kennt ihr solche Leute? Schon mal getroffen? Ja, wahrscheinlich. Und es gibt ja jetzt die neuen Atheisten, habe ich gelesen. Es muss gut sein, weil wenn Erweckung irgendwo vorbereitet wird und brodelt, dann gibt's auch wieder einen Grund, für die aufzustehen, habe ich mir gedacht. Wenn Gemeinde lau und lasch ist, dann muss das nicht passieren. Also ich bin sehr gespannt, was sich geistlich noch tut. Und so gab es diese Menschen auch. Und die haben natürlich gedacht, dem werden wir es mal zeigen. Wie kann man denn so bescheuert sein und daran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und sie haben ihm ein Gleichnis von einer Frau erzählt, die 6-mal verwitwet war, also immer wieder geheiratet hat, den jeweiligen Bruder, und keine Kinder mit einem dieser Männer hatte. Und dann sind sie nun alle tot und dann so nach dem Motto, ja, und mit wem ist Tito sie jetzt verheiratet in der Ewigkeit? Sag mir das mal bitte schön. Also um die Absurdität eines Lebens nach dem Tod so ein bisschen darzustellen. Aber Jesus antwortet darauf folgendermaßen, ich lese aus Lukas 20, 34 folgende, aus der Hoffnung für alle. Die Ehe gibt es nur in dieser Welt. Wer aber das ewige Leben erlangt und einmal in Gottes Reich sein darf, für den wird es keine Ehe mehr geben. Er wird auch nicht mehr sterben, wie die Menschen hier auf der Erde, sondern wie die Engel ewig leben und zu den Kindern Gottes gehören. Denn er ist vom Tod zu einem neuen Leben auferstanden. Aber die andere Frage, ob es überhaupt eine Auferstehung gibt, wird schon von Mose beantwortet. Er beschreibt, wie Gott ihm im brennenden Dornbusch erschien und er nennt ihn den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Für ihn sind sie alle lebendig. Ich habe mal in Klammern für mich verständlich dahin geschrieben, Gott ist mit allen zusammen, er ist von niemandem getrennt. Wenn jemand in deiner Familie stirbt, dann bist du getrennt von ihm. Du kannst nicht mehr mit ihm reden. Er ist einfach weg aus deinem Leben. Ne? Aber für Gott, ja, Gott hat eben die, die in der Ewigkeit bei ihm sind, bei sich und er ist bei uns. Für ihn leben wir alle. In Johannes 6 heißt es dann aus Jesu Mund, und das ist Gottes Wille, kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Darum werde ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Wir haben jetzt September, du hast vielleicht schon einen neuen Kalender gekauft für 2008, keine Ahnung. Irgendein Kalender wird der letzte sein. Irgendein Monat oder ein Teil eines Monats wird der letzte sein. Irgendeine Woche wird eines Tages nicht mehr zu Ende gehen. Und irgendein Tag wird der letzte sein. Da wird der Schlussstrich gezogen. Und dann wird es dieses Leben, wie wir es kennen, nicht mehr geben. Dann wird die Ewigkeit beginnen und es gibt keine Zeitrechnung und keine Kalender, keine Timer, kein Tempus, kein Outlook-Kalenderprogramm oder was immer du benutzt mehr, sondern der Fokus wird ein völlig anderer sein. Und die Zeit wird uns wie im Flug vergehen, wenn wir ganz bei ihm sind. Die Tatsache der Auferstehung ist etwas, das wir immer wieder uns angucken müssen. Weil sonst kleben wir so auch als Christen in dem Jetzt, wisst ihr? Es ist okay. Gott hat Verheißungen für dieses Leben und so weiter. Das ist wunderbar. Wir haben einen Auftrag, das wissen wir auch. Aber trotz allem ist doch das Größte, irgendwann kommt einer, der sich freut und mir sein Gesicht zeigt. Irgendwann kommt der Tag, wo ich meinen Jesus sehe, wie er ist. Da gibt's keine Fragen mehr. Da gibt's keine Zweifel mehr. Da gibt's kein Gemecker mehr, keine Tränen mehr, sagt die Bibel. Kein Schmerz, kein Leid, keine Krankheit, kein Streit. Sondern da gibt es nur noch tiefste Gemeinschaft mit ihm und ein Riesenfest. Ein Riesenfest, ein Hochzeitsmahl mit der Braut und dem Lamm. Und ab und zu müssen wir uns daran erinnern. Egal, ob wir unter 30 oder über 60 sind. Wir müssen uns daran erinnern, weil es die Hoffnung ist, die uns so fröhlich macht, dass wir wissen, Gott wartet auf mich, er baut mir eine Wohnung jetzt gerade im Himmel und ich werde Menschen wiedersehen, die ich geliebt habe und die im Glauben an Christus gestorben sind und mir vorausgegangen sind. Solche Dinge. Die Bibel sagt, dass es zwei Auferstehungen geben wird. Zum Beispiel, ein Hinweis gibt uns schon Lukas 14, Vers 13 und 14, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade arme Krüppel, lahme Blinde ein und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden, wann? Bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist die eine Auferstehung. Johannes 5 sagt es noch ein bisschen intensiver. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Zwei Auferstehungen wird es geben. Zum Leben oder eine zum Gericht. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und es ist so kraftvoll, das zu durchdenken. Jesus selbst ist die Auferstehung und das Leben. Wer an Christus glaubt, wird leben, auch wenn er körperlich hier stirbt. Dann geht's erst richtig los. Die Auferstehung ist eine Tatsache, die Jesus ja vorgelebt hat. Am dritten Tag ist er auferstanden und der wir durch seine Gnade, wenn wir an ihn gläubig sind, folgen dürfen, hinein in das ewige Leben. Wir finden eine Geschichte im Lukas-Evangelium, die ist euch sicherlich auch vertraut, die möchte ich auch lesen. Die Gelehrten streiten sich darüber, ich weiß, da gibt's ganz andere Auslegungen zu, aber ich folge einfach der, die meinem Herzen entspricht. Das ist die einfache Variante. Die Geschichte von dem Reichen und dem Armen. Da lebte einmal ein reicher Mann, berichtete Jesus. Er war immer vornehm gekleidet und konnte sich alle Tage jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die Engel brachten ihn dorthin, wo all sein Leiden zu Ende war. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen aufwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham und Lazarus. »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, »habe Mitleid mit mir. Schicke mir doch den Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts, jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können, dann sind sie gewarnt. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ja, das haben wir festgestellt. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstand, hat leider nicht jeden Menschen überzeugt, sein Leben zu ändern und auf Gott auszurichten. Ein paar Worte zum Klarstellen. Du kommst nicht in die Hölle, weil du viel Geld hast oder in den Himmel, weil du keins hast. Oder weil du krank bist oder Furunkel hast. Ja, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass es auf den Zuhörerkreis ankam, den Jesus vor sich hatte. Reiche Pharisäer, das ist auch vorher, wenn ihr die Verse vorher legt, lest, klar zu sehen. Er hat auch nie Geld gescholten. Er hatte eine Kasse, er hatte einen Kassierer, er hat Spenden eingenommen für seinen Dienst, das lesen wir alles in den Evangelien, sondern nicht das Geld, sondern die Liebe zum Geld, das Vertrauen auf Geld. Das ist die Wurzel allen Übels, sagt uns die Schrift. Und das kann ein Mensch tun, der keins hat und eins, der viel hat und einer, der dazwischen ist. Das ist nicht das Entscheidende, sondern die Haltung zu Geld ist das Entscheidende. Und das, worauf ich mich verlasse und worauf ich vertraue. Ja, das griechische Wort Hades, hier steht jetzt in der Hoffnung für alle, stand Totenreich. Hades steht in, ich glaube bei Luther und in der Elberfelder Übersetzung. Genauso wie das hebräische Wort, das gleiche bedeutet Sheol, bezeichnet den Zustand des unerlösten Menschen, wie hier der Reiche, zwischen dem Tod und dem Gericht vor dem großen weißen Thron. Es zeigt, dass die Verlorenen im Hades bei Bewusstsein sind, dass sie im Besitz aller ihrer Fähigkeiten sind, Gedächtnis und so weiter, und dass sie Qualen leiden. Dieser Zustand dauert bis zum Gericht der Verlorenen an, und dann werden alle Unerretteten und auch der Hades selbst in den Feuersee geworfen werden. Das könnt ihr nachlesen im Buch der Offenbarung im 20. Kapitel. Auf der anderen Seite sagt uns die Schrift klar mit mehreren Belegen, dass alle Menschen, die gerettet sind, unmittelbar nach ihrem Tod in die Gegenwart Christi eingehen. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich das, was Jesus zu dem bußfertigen Verbrecher am Kreuz neben ihm sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber auch in den Briefen des Paulus ist das belegt. Für all die, die das tiefer wissen möchten, kommt nachher zu mir. Die Auferstehung. Zwei Arten von Auferstehung. Darüber hat Jesus gelehrt. Mein nächster Punkt passt dazu und schließt sich, muss ich dem anschließen. Das nächste Thema ist das Verlorengehen und die Hölle. Es ist so unangenehm, man predigt eigentlich nicht gerne über die Hölle. Macht man eine Bekanntmachung, kommt vielleicht keiner oder so. Ne? Aber Herr Jesus hat drüber geredet, also muss ich mich jetzt irgendwie damit anfreunden, ne? Und mich dem stellen. Meine erste Stelle steht in Lukas 13. Da heißt es, Jesus zog predigend durch das Land von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Auf dem Weg nach Jerusalem sprach ihn ein Mann an. Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? Jesus antwortete ihm, die Tür zum Himmel ist schmal. Ihr müsst schon alles dran setzen, wenn ihr durch diese Tür hineinkommen wollt. Viele versuchen es, aber nur wenigen wird es gelingen. Hat der Hausherr erst einmal die Tür verschlossen, werdet ihr draußen stehen. So viel ihr dann auch klopft und bettelt, Herr, mach uns doch auf, es ist umsonst. Was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht, wird er euch antworten. Aber wir haben doch zusammen gegessen und getrunken, du hast bei uns gepredigt. Doch der Herr wird ihnen erwidern, ich habe doch schon einmal gesagt, dass ich euch nicht kenne. Menschen wie ihr haben hier nichts verloren, geht endlich weg. Wenn ihr dann draußen seid und seht, dass Isaak, Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, dann werdet ihr verzweifelt heulen und schreien. Aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd, werden die Menschen in Gottes Reich zu Gottes Fest kommen. Vergesst nicht, viele, die hier nichts gelten, werden dort hoch geehrt. Aber viele, die hier einen großen Namen haben, sind dort unbekannt. Es ist so tragisch. Ich weiß nicht, wenn ich Filme gucke, ich mag immer die mit Happy End. Und wenn das so schon so der Titel und der Aufmacher und der Trailer so mich nicht sicher macht, dann frage ich manchmal lieber jemand, der den Film gesehen hat, und sagt dann, Heike, der hat doch ein Happy End, oder? Sonst kaufe ich mir die DVD erst gar nicht oder gehe erst gar nicht ins Kino, wisst ihr? Ich mag das nicht. Ich will doch Harmonie, ich will doch, dass alles gut wird, Heike. Ja, Heike ist überall, preis dem Herrn. Ja, ich will doch, dass alles gut wird. Und dann lese ich doch diese Bibelstelle gar nicht gerne von diesem, es ist doch entsetzlich, dass es das geben wird, dass es Menschen geben wird, die draußen stehen, die heulen, die verzweifelt sind und die erst dann kapieren, was eigentlich Sache ist mit Gott und mit der Sünde und mit der Ewigkeit. Es wird also Menschen geben, das Wort sagt es, die dem Irrtum verfallen, sie würden, na klar, in den Himmel kommen. Vor ein paar Tagen klingelte es bei mir an der Tür. Ist mir lange nicht passiert. Also nicht, dass es klingelt, ja, nicht, dass er jetzt was Blödes denkt oder so. Es klingelt schon manchmal bei mir. Aber ich habe niemand erwartet und sah dann, aha, zwei nett angezogene Frauen mit langen Röcken. Die eine hatte ein Buch in der Hand. Wisst ihr, wer da kam? Genau. Die sind so lieb und die sind charakterlich so fein. Also nicht falsch verstehen, aber das ist schon irgendwie, naja, ne? So das Äußere ist gut. Und dann war ich mir erst nicht hundertprozentig sicher und dann, ja, darf man sie mit der Bibel in der Hand ansprechen und so ging es dann los und ich habe mich mal entschieden, nicht zu diskutieren, habe dann kurz an der Tür mit ihnen gesprochen, worauf will ich eigentlich hinaus? Das habe ich jetzt gerade kurz, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Da sag ich, ja, und ja, was ich denn glauben würde, sag ich, ich bin Christ. Ja, was denn für ein Christ? Und ja, und dann habe ich direkt gefragt, kommen Sie von den Zeugen Jehovas? Und habe ich gesagt, ich möchte nicht mit Ihnen diskutieren. Und ja, wo denn für mich der Unterschied wäre, dann habe ich nur einen Satz gesagt und dann waren die ganz schnell weg. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass es im Himmel mehr geben wird als 144.000 Seelen. Und dann war irgendwie, zup, waren die dann auf ihrer Tour durchs Dorf wieder weg. Sehr nett, sehr höflich. Aber irgendwie, ja, mit einer eigenen Variante der Bibel unterwegs. Und ist es nicht großartig, dass die Gnade Gottes nicht bei einer bestimmten Zahl aufhört, sondern dass jeder, der Jesus anruft, gerettet wird und Zugang hat und ewiges Leben bekommt? Aber die andere Seite gibt's eben auch. Ich werde nicht Christ durch meine Geburt, weil meine Eltern einer großen Kirche angehören oder so. Ich werde auch nicht Christ, wenn ich selber einer Kirche angehöre, irgendein Papier zu Hause habe im Ordner und Steuern zahle. Ich werde auch nicht Christ, wenn ich mich taufen lasse. Ich werde auch nicht Christ durch das Zugehören zu einer bestimmten Kultur. Es gibt ja viele, die sich im Angesicht des Islam, der versucht da aufzusteigen, dann doch wieder erinnern, ja, ich bin ja Christ, aber eigentlich keine sind. Es hat nichts mit Kulturkreisen zu tun. Ich werde auch nicht in den Himmel kommen durch gute Werke, durch ein Leben im Rahmen moralischer Maßstäbe, wessen Maßstäbe auch immer, sondern allein durch die völlige Hingabe meines Lebens an Christus. Werde ich Christ. Das beinhaltet die Vergebung aller Schuld meiner Vergangenheit. Das beinhaltet ein totales Ausliefern meiner Gegenwart und das Weihen meiner Zukunft mit allen Rechten an Gott. Es gibt da keine speziellen Worte, die man da betet und dann ist es so. Das sind Hilfen, aber es ist der Glaube meines Herzens und nicht die Formulierung. Wisst ihr, es ist das, was ich will, was meine Haltung ist und dass ich wirklich vor Gott meine Schuld eingestehe, mir Vergebung abhole und mich Jesus als dem Herrn meines Lebens öffne. Das ist das, was mich rettet und ja, nichts sonst. Jesus sagt in Matthäus 10, wer sich öffentlich zu mir bekennt, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel eintreten. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht eintreten. Ich denke, das ist etwas Normales, dass wenn wir Christus unser Leben weihen, dass wir gar nicht die Klappe halten können. Manchmal werden wir dann desillusioniert und frustriert und enttäuscht aufgrund der Reaktionen und der Ablehnung, die sich dann vielleicht auftut uns gegenüber. Aber das ist irgendwie das Normale und das gehört dazu. Wenn ich das nur heimlich tue, dann weiß ich nicht, ob deine Bekehrung echt ist. Es gibt ja Leute, die entscheiden sich emotional und oberflächlich für ein solches Gebet zum Beispiel, aber die Entscheidung ist nicht wirklich echt. Ich kann jemanden dazu bringen, ein Übergabegebet zu beten, mit ein bisschen, wisst ihr ja so, kann, also nicht jeden, aber das kann man machen, in Anführungszeichen. Aber ist demjenigen damit geholfen? War das wirklich echt? War das wirklich jetzt dran? Ist der wirklich auch der Überzeugung, das jetzt zu tun, wisst ihr? Und ich glaube, da müssen wir sehr gut hinhören auf ihn, wie wir damit umgehen. Das sind dann Menschen, die sind so lange interessiert, solange es nichts kostet. Solange es kein Opfer kostet, ist das ganz nett. Aber wenn dann was Komisches passiert, dann lassen sie das wieder sein. Das Neue Testament, und auch das ist nichts, was so nett ist, zu predigen. Und der Apostel Johannes zum Beispiel in seinem ersten Brief, aber auch einige andere Stellen in dem Neuen Testament, sagen, es gibt in den Kreisen der Gemeinde Menschen, die sich später herausstellen werden als falsche Lehrer, Betrüger, fleischliche Mitläufer oder sogenannte falsche Brüder. Ihr kennt das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Zwei Dinge wachsen miteinander heran, sehen gleich aus, aber was ist da drin? Sieht es nur aus wie Weizen oder ist es auch Weizen oder ist es Lolch, dieses Unkraut, was wie ein Zwilling aussieht von der Weizenpflanze. Und ja, wahrhaft Wiedergeborene, schreibt John MacArthur in seinem Kommentar dazu, bleiben im Glauben, bleiben in der Gemeinschaft der Gläubigen und sie bleiben in der Wahrheit des Evangeliums. Es kommt auf unsere Haltung an, auf unsere Entscheidung kommt es an, in uns drin, wo wir die Ewigkeit verbringen. Jesus sagt in dem berühmten Gespräch mit Nikodemus mitten in der Nacht, Johannes 3, Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vor knapp 2 Jahren war ich auf einer Beerdigung eines älteren Mannes aus unserem Dorf. Und Bernd war und ist sehr aktiv im Evangelisieren der Nachbarschaft und Verteilen von Sachen. Teilweise von Erfolg gekrönt, teilweise ist der Heilige Geist noch in der Arbeit. Aber ich habe das bei dem Mann nie erkennen können, dass da irgendetwas passiert ist zwischen ihm und Jesus. Habe auch einmal, muss ich sagen, durch ein geöffnetes Fenster mitgekriegt, wie er dann so von uns erzählte und dass wir ja so auch so Bibelkreise zu Hause haben. Also das war für den was Fremdes. Ich kann nicht in Menschen hineingucken, aber ich hätte mich sehr gewundert, wäre er wiedergeboren gewesen. Und auf der Beerdigung sagt dann die Pfarrerin mit so einer Inbrunst und so einer Überzeugung, dass der im Himmel ist, das habe ich kaum ertragen. Da war kein Fragen nach einer Entscheidung, da war kein, das war da, alle kommen in den Himmel. Aber das stimmt nicht. Egal, ob jemand im schwarzen Talar das sagt, weil meine Bibel sagt mir das nicht. Und das ist das, was wirklich zählt. Auch was ich euch erzähle, liest es in deiner Bibel nach, zwar kein Talar an, aber, oh Gott sei Dank, würde ich bestimmt stolpern oder so, weiß nicht, mag so ein Geschlabber nicht da. Und hey, die Autorität der Schrift ist es doch, die uns sagt, wo es lang geht. Und die Schrift sagt mir, du musst dich entscheiden. Denn so hat Gott die Welt geliebt, heißt es im nächsten Vers, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, und dann scheinen die irgendwie diese 4 Worte, der an ihn glaubt, vielleicht haben die durchgestrichen oder mit dem Edding markiert, ich weiß es nicht. Hier steht, damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Menschen in unserem Land sind geimpft gegen das wahre Christentum, weil sie denken, sie wissen ja Bescheid, wie das läuft mit dem Christsein. Aber sie sind auf einen furchtbaren Irrtum reingefallen. Sie werden ruhig gehalten. Es gibt eine Frau, die war auf dem Theaterstück Heaven's Gates und Hell's Flames, schon ein paar Jahre her. Ihr erinnert euch? In Hadamachen wird es mal aufgeführt als Gemeinde. Das ist drastisch, das ist krass. Ja, da geht's drum, Leute sterben und kommen entweder in den Himmel oder in die Hölle. Also, wer das gesehen hat, der weiß die Botschaft, die vergisst du nicht mehr. Und es gibt jemanden, den wir eingeladen hatten, und die Frau kam, und das war ja im Herbst muss das gewesen sein, und die konnte nicht mehr ruhig schlafen. Die war so aufgewühlt von dem, was sie sah und der Existenz Hölle und so, liebe Zeit, das gibt's doch alles gar nicht und das habe ich nie gehört. Die war total neben der Spur. Zumal Grace ihr gesagt hatte, sie war damals 4, dass wenn sie nicht an Jesus glaubt, sie in die Hölle kommt. Die hatte das ja, die hatte die Proben gesehen, die Grace. Die sollte das gar nicht so mitkriegen, aber wie auch immer. Und sie hatte diese Frau damit konfrontiert und die war so unruhig. Und wisst ihr, wann sie zur Ruhe kam? Als sie mit der Pfarrerin ein langes Gespräch hatte und die sie beschwichtigt hat und sie davon überzeugt war, dass das doch alles nicht so ist. Es ist so gruselig und die ist geimpft, wisst ihr, so. Das ist so, hey, wir wissen es, wir wissen, was die Bibel sagt und wir haben eine Verantwortung, das nicht zu verschweigen, auch wenn wir dafür eins auf den Deckel kriegen. Ich sage immer, Johannes hat es den Kopf gekostet, vielleicht kostet es dich deinen Ruf oder eine Freundschaft, es kann passieren, aber Gott will dir neue Freunde schenken. Und Menschen, die wissen, wie du wirklich tickst, wie dein Herz und deine Motive sind. Ja, also der Glaube an Christus ist es, der rettet und nichts sonst. Und das hat Jesus gepredigt. Jesus hat auch gepredigt, und zwar nicht wenig, über die Auswirkungen der Sünde. Wahrlich, wahrlich, jeder, der die Sünde tut, sagt Jesus, ist ein Knecht der Sünde. Das heißt, wenn ich mich auf gewohnheitsmäßiges Sündigen einlasse, bin ich gebunden. Und rebelliere gegen Gott. Ich überfliege das jetzt ein bisschen. Dauerhafte Sünde zerstört Beziehungen und zerstört Gemeinschaft in der Gemeinde. Bernd hat letzte Woche eine, wie ich finde, tolle Predigt über Beziehungen in der Gemeinde und darüber hinaus gehalten. Sehr praxisnah und gut. Und in Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, dann geh zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Sage nicht dem Rest der Welt oder der Gemeinde oder deinen Freunden allen, was dieser Mensch verkehrt gemacht hat, sondern geh zu der Person unter 4 Augen und sag, dass du mir den Apfelsaft in den Kaffee geschüttet hast, das hat mir nicht gefallen oder so, ja? Was auch immer. Wenn er auf dich hört, sagt Jesus weiter, hast du deinen Bruder gewonnen. Will er davon nichts wissen, nimm ein oder zwei andere mit und probier's nochmal gemeinsam mit ihnen, ihm zur Einsicht zu bringen. Wenn er auch dann nicht hören will, bringe die Sache vor die Gemeinde. In Klammern habe ich mal Leitung geschrieben, weil ab einer gewissen Größe wird es schwierig, alle Leute dann immer mit einzuladen. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie einen, der gottlos und ungläubig ist. So sollen wir vorgehen. Jesus hat weiter gesagt, dass das, was Menschen verunreinigt, nicht äußere Dinge sind letzten Endes, sondern sie kommen aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken und dann mit den Worten. Jesus sagte, böse Worte kommen aus einem bösen Herzen und beschmutzen den Menschen, der sie ausspricht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. Durch sie wird der Mensch vor Gott unrein, nicht dadurch, dass man zum Essen geht, ohne sich vorher die Hände zu waschen. Was noch viel schlimmer ist, als selber zu sündigen, ist auch in Matthäus 18 nochmal, ist, wenn jemand den Glauben eines anderen Menschen kaputt macht oder erschüttert. Jesus sagt, dass wenn einem, der Gott wie ein Kind vertraut, verführt zum Unglauben, Anlass wird für eine Versuchung, dass es besser wäre, oder er käme gut davon, sagt die Hoffnung für alle, wenn man dem einen Mühlstein um den Hals bindet und ihn ins Meer schmeißt. Sagt Jesus so ein bisschen drastisch wieder, ne? So, aber es steht in meiner Bibel drin. Also Jesus ist da so richtig, richtig sauer und packt uns bei unserer Verantwortung und sagt, Versuchungen zur Sünde gibt es, aber weh dem Menschen, der daran schuld ist. Danach geht es da um dieses, was man als Selbstverstümmelung verstehen könnte, wenn Hand, Fuß, Auge dich zur Sünde verführt, hack ab, reiß aus und so weiter. Das heißt nicht, dass du mit dem Messer Hand an dich legen sollst, sondern es heißt, dass die Konsequenzen von Sünde so schlimm und so verheerend sind, dass du alles, bitte, bitte alles tun sollst, damit du da nicht drauf reinfällst, dass du dich einschränkst, dass du dir Grenzen setzt, die dich davor bewahren, in sündhaften Gewohnheiten zu versacken. Und wir kennen uns alle, glaube ich, selbst gut genug oder mindestens der Geist Gottes in uns weiß darüber Bescheid, wo wir aufpassen müssen, wo wir nicht hingehen sollten, wo wir nicht hingucken sollten, mit wem wir nicht reden sollten, worauf wir nicht hören sollten. Und ja, genau. Ich habe in einem Buch von A.W. Tozer, er kennt den, der immer die Köpfe wäscht von den Leuten, die seine Bücher lesen, aber das tut auch gut, Haare waschen ist ja auch nett, ne? So sieht man gleich besser aus hinterher, dass immer so fettig matschig durch die Welt läuft und so ist das hier auch. Erstmal mag man es vielleicht nicht, aber hinterher macht's rein und sauber. Und ich habe etwas gefunden über die Konsequenzen von Sünde, das ich sehr bewegend finde und darum lese ich es euch gerne vor. Tozer schreibt, keine Sünde ist Privatangelegenheit. Sie mag ein Geheimnis bleiben, aber Privatangelegenheit ist sie nicht. Es ist ein großer Irrtum anzunehmen, wie viele es tun, das Verhalten eines Menschen sei so lange seine eigene Sache, wie er damit nicht in die Rechte anderer eingreift. Meine Freiheit endet dort, wo die deine beginnt. Ist ein wahrer Satz, aber nicht die ganze Wahrheit. Niemals hat jemand das Recht, etwas Böses zu tun, einerlei wie verborgen es bleibt. Gott will die Freiheit der Menschen, aber nicht ihre Freiheit zum Übeltun. Sünde wirkt dreidimensional und hat in drei Richtungen Folgen. Gegenüber Gott, gegenüber uns selbst und gegenüber der Gesellschaft. Sie trennt von Gott, degradiert uns selbst und verletzt andere. Adams Übertretung ist ein klassisches Beispiel für eine verborgene Sünde, die der gesamten Menschheit zum Verderben wurde. Die Geschichte liefert Beispiele für Menschen, die so bedeutend waren, dass ihre Sünden weitreichenden Schaden für ihre Generation verursachten. Solche Männer waren Nero, Napoleon, Hitler und Stalin, um nur vier zu nennen. Bei diesen Menschen führten ihre persönlichen Sünden zu dramatischen Folgen für ganze Völker. Aber jede Sünde, jeder Sünder schadet der Gesellschaft, wenn auch die Folgen milder und weniger spektakulär sind. Hast du dir je darüber Gedanken gemacht, wie die Welt heute aussähe, wenn Napoleon in jungen Jahren gläubig geworden wäre? Oder wenn Hitler gelernt hätte, sein Temperament zu zügeln, oder wenn Stalin zartfühlend gewesen wäre, oder wenn Himmler kein Blut hätte sehen können, oder wenn Goebbels ein Missionar in Patagonien geworden wäre? Oder wenn die führenden Leute im Kreml sich zum Christentum bekehrten? Oder wenn alle Geschäftsleute plötzlich ehrlich würden? Oder wenn die Politiker aufhörten zu lügen? Nur Gott könnte die Welt neu gestalten und solche Erweckungen Wirklichkeit werden lassen, aber jedermann kann sie sich theoretisch zusammenbasteln. Wäre zum Beispiel Hitler ein guter und netter Mensch gewesen, lebten noch 6 Millionen Juden, die jetzt tot sind, abgesehen von denen, die natürlicherweise gestorben sind. Wäre Stalin Christ gewesen, hätten mehrere Millionen russischer Bauern überlebt, die in der Erde modern. Und denkt an die tausenden kleiner Kinder, die verhungerten, weil ein Mensch einen rachsüchtigen Geist hatte, oder an die Millionen Heimatloser, die auch heute noch über die Erde wandern und nicht wissen, wo ihre Eltern, ihre Frauen und Kinder zu finden sind, nur weil Menschen mit Hass im Herzen an die Macht gekommen sind. Denkt an all die jungen Männer aus fast allen Nationen, die krank vor Heimweh nach ihren Lieben in leeren Wüsten und auf gefrorenen Bergen Wache halten, in den fernsten Winkeln der Erde, nur weil der eine Herrscher habgierig, der andere ehrgeizig, weil der eine Staatsmann heimtückisch, der andere neidisch ist. Steigen wir herab von den blutigen Feldern des Weltgeschehens und kommen wir näher an unsere Häuser. So hören wir, wie viele Ehefrauen sich heute in den Schlaf weinen, weil ihre Männer ein so ungezähmtes Temperament besitzen. Wie viele hilflose, verwirrte Kinder mit gebrochenem Herzen hocken wohl in ihren dunklen Schlafkammern und lauschen, krank vor Angst und Schrecken, auf das Fluchen und Schreien ihrer Eltern nebenan. Ist deren Streit Privatsache? Ist es ihre Angelegenheit, wenn sie wie Tiere in der Abgeschirmtheit ihrer vier Wände miteinander kämpfen? Nein. Es ist die Angelegenheit des gesamten Menschengeschlechts. Kinder bis in die dritte und vierte Generation leiden in vielen Teilen der Erde psychisch, wenn nicht gar körperlich, weil Männer und Frauen innerhalb ihrer Häuser gesündigt haben. Nein, Sünde ist keine Privatsache. Gehen wir noch näher heran. Wir Christen sollten wissen, dass wir unser unchristliches Verhalten nicht im Hinterhof verbergen können. Die bösen Vögel der Sünde fliegen weit und beeinflussen viele zu ihrem ewigen Unheil. Die in der Abgeschlossenheit des Hauses begangene Sünde wird sich auf die Versammlung der Heiligen auswirken. Der Pastor, der Älteste, der Lehrer, der im Verborgenen einer Versuchung erlegen ist, ist ein Bazillenträger dieser moralischen Krankheit, ob er es weiß oder nicht. Die Gemeinde wird schlechter, wenn ein Glied sündigt. Der verseuchte Strom fließt hinaus und immer weiter. Er wird breiter und finsterer, indem er immer mehr Leute infiziert. Und das Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus. Aber Gott sei gedankt, dass es ein Heilmittel für diese Plage gibt. Es ist eine Salbe in Gilead. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sünde hat Konsequenzen, die wir manchmal unterschätzen. Und sie beeinflusst das Leben von vielen. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt im 12. Kapitel am Anfang: Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfer anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens, in Klammern Abel, Henoch, Noah, Abraham, ihr kennt die Liste aus Hebräer 11, Vorbilder, sie sind Vorbilder für unseren Kampf, und darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf, sag's mal ganz laut, sondern allein auf, nochmal, sondern allein auf, Amen, das habe ich gehört. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Ich meine, manchmal wäre es ja ganz nett, wenn wir diese Anfeuerrufe wahrnehmen würden, ne? Kennt ihr das? So ein Marathonlauf geht durch eine Stadt und hinter der Abgrenzung stehen ganz viele Menschen, vielleicht die Familie des einen oder anderen und Fans, was weiß ich, ja, und die sagen, ja, und du schaffst auch den Kilometer 42 am Schluss noch, ja, und feuern an. Und so sagt uns die Bibel, gibt es die, die im Glauben gestorben sind, die beobachten uns, es sind so eine Wolke um uns herum und sie feuern uns an, sagen Maria, jawohl, ja, Birgit, Martina, du schaffst das, komm, tritt der Sünde in den Hintern. Musst du nicht jetzt. Geh da nicht hin. Macht viel mehr Spaß, jetzt zu Hause zu sein. Komm, brauchst du nicht. Mach den Fernseher mal aus. So, ja. Und wir sollen das auch sein. Uns gegenseitig ermutigen. Und zu sagen, Mensch Iris, kennt ihr noch die Geschichte von letzter Woche, die Pferdeäppel jetzt gleich wegmachen sollen. Tu doch gar nicht weh. Die stinken nicht mal so schlimm wie das vom Hund. Das hast du schon öfter weggemacht. Na so. Macht es doch mal und zeig nicht jedem, dass da einer in deinen Hof gekackt hat, der es nicht sollte. So, für die, die nicht wissen, wovon ich rede, müssen mich auch hinterher fragen. Wir sind da, um einander zu ermutigen. Und ich habe das von Tosa nicht vorgelesen, um euch traurig zu machen. Ein bisschen, um euch traurig zu machen, um euch betroffen zu machen, wenn da noch Sachen sind. So dicke Klöpse, um die Gott zu bringen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt gleich eine Zeit nehmen. Heute ist die Buße nicht mein Schwerpunkt und ich wollte auch eigentlich keinen Aufruf machen, aber am Mittwoch meine ich, Gott gehört zu haben, dass wir was Bestimmtes tun. Ja, gleich. Aber bevor wir da weitergehen, möchte ich, dass wir ganz kurz gemeinsam aufstehen aus Respekt vor Gott und ein Hingabegebet an Jesus beten, so wie wir das in jedem Gottesdienst tun, um sicherzustellen, dass jeder Gelegenheit hatte, ja, mit diesen einfachen Worten, wenn er es denn von Herzen so meint, mit Gott in Kontakt zu kommen oder die Verbindung zu Gott wieder neu herzustellen. Und wenn das von deinem Herzen kommt und du das möchtest, lade ich dich ein, mir nachzubeten. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich mich verändern muss. Bitte vergib mir meine Schuld, die ich auf mich geladen habe. Mein Leben soll ganz dir gehören. Amen. Amen. Ich danke euch. Nehmt doch bitte wieder Platz. Und wenn Menschen unter uns sind, die das heute zum ersten Mal bewusst gebetet haben, die möchte ich einladen, wenn die Musik startet und ihr könnt vielleicht schon mal nach vorne kommen, euch auf diese Seite vor das Schlagzeug zu stellen. Da wird es zwei nette Menschen geben, die euch etwas schenken möchten und mit euch beten. Also jeder, der das zum ersten Mal bewusst gebetet hat, sein Leben Jesus zu geben, ist eingeladen, vors Schlagzeug gleich zu kommen, wenn die Musik losgeht. Und für alle anderen habe ich etwas. Auch dieses Mal habe ich gedacht, oh Gott, wenn das keiner macht, aber ist ja egal, ne? Ich tue das, was ich meine, gehört zu haben und der Rest ist dann der Job des Geistes und eurer. Was wir jetzt noch tun werden, ist, wir feiern heute Beerdigung. Es ist niemand gestorben, keine Sorge. Es ist nicht die Beerdigung einer Person, sondern wir wollen heute andere Dinge zu Grabe tragen. Ich habe mir die Theatralik und die Arbeit einer Sargimitation geschenkt und habe einen Karton eingepackt. Ja, hat auch nichts mit der Firma da zu tun, die da draufsteht. So, den stelle ich jetzt hier vorne hin. Und das ist jetzt unsere Sargkiste für heute Morgen. Ich glaube, dass Gott mir gesagt hat, dass wir heute Dinge bewusst beerdigen. Wir werden Folgendes beerdigen. Wir werden Vorbehalte, die wir in unserem Herzen haben, beerdigen. Wir werden Vorurteile, die wir gegen Menschen, Dinge im Herzen haben, beerdigen. Wir werden Dinge beerdigen, die uns gekränkt haben und die wir über die wir immer noch nachdenken, die uns nicht losgelassen haben. Wir werden Unversöhnlichkeit beerdigen. Also der Mensch, an den du immer noch denkst, wenn du wach wirst und einschläfst und auf den du sauer bist. Solche Dinge, die dich bewegen, wo du spürst, da ist dein Herz hart geworden, werden wir beerdigen. Wir werden Enttäuschungen beerdigen. Dinge, wo du dir einen anderen Ausgang erhofft hast und wo es schiefgegangen ist. Sei es, dass du von Gott oder von Menschen enttäuscht bist, das werden wir beerdigen. Wir werden Ängste ins Grab legen. Und wir werden unrealistische bzw. unerfüllte Erwartungen an andere beerdigen. Manchmal ist es so, dass wir uns etwas erhoffen von jemandem, aber das passiert nicht und wir fühlen uns verletzt und vernachlässigt. Und das wirst du heute, wenn du den Gott gehorsam sein willst, in diese Kiste schmeißen. Harmoniekrämpfe ist mein nächstes, was ich aufgeschrieben habe. Was ist denn ein Harmoniekrampf? Harmonie um jeden Preis ist ein Harmoniekrampf. Manchmal kann man Dinge einfach nicht wieder gut machen, sondern muss sie loslassen und beerdigen, damit man sich auf die Zukunft konzentrieren kann und nicht festkleben bleibt bei dem Teil. Wir werden beerdigen alte Verletzungen, besonders die, die wiederbelebt wurden. Kennt ihr das? Es hat immer einer sehr weh getan und ein anderer verhält sich ähnlich. Aua, das kenne ich, das war doch schon mal so und das tut dann sehr tief weh. Diese alten Verletzungen werden wir beerdigen. Und Gott hat mir gezeigt, dass wir auch Beziehungen beerdigen werden. Die Bibel sagt uns ja über die Ehe, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um... Mann hat jetzt keiner gesagt, seinem Mann anzuhängen. Nee, hab ich mich verhört. Seiner Frau anzuhängen, ja. Das heißt, der Mensch, der heiratet, muss die alte enge Bindung aufgeben, um die neue richtig eingehen zu können. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, die an alten Beziehungen festkleben, sie nicht abgeschlossen haben, ihnen nachtrauern und deswegen daran gehindert werden, neue einzugehen. Und das werden wir beerdigen. Das ist nichts Schlimmes und wir tun auch den alten Menschen, wo wir Beziehungen mit hatten, nichts Böses an, sondern wir akzeptieren etwas, wir versöhnen uns mit etwas, was so ist, wie es ist. Und lassen los, um Gott zuzulassen, dass wir neue Beziehungen und neue Freundschaften eingehen können. Das heißt, das ist eine Beerdigung des Abhakens, des Abschließen. Wir machen uns frei, um Neues empfangen zu können. Mein erster Punkt von dem, was hat Jesus gepredigt für heute, war ja die Auferstehung. Aber vor der Auferstehung kommt der Tod. Und manchmal kann das, was du dir erhoffst, erst passieren, wenn etwas anderes gestorben ist, wisst ihr? Aber das wird Gott euch selber zeigen, wenn das denn zutrifft. Darum möchte ich, wenn wir jetzt noch ein, zwei Lobpreislieder singen, euch einladen, mit Gott darüber zu reden. Ihr habt vielleicht was zu schreiben dabei oder euer Nachbar. Ich habe auch hier Zettelchen, die lege ich jetzt einfach mal hier auf den Overhead. Da könnt ihr die Dinge aufschreiben, die ihr beerdigen wollt. Der Besucherservice, das ist jetzt meine heiße Bitte, wird die dann vernichten. Also das ist nichts, wo dann einer drin rumwühlt oder so. Ne? Das ist nur für euch und für Gott. Ihr schreibt da euren Vorbehalt, euer Vorurteil, eure Kränkung, eure Unversöhnlichkeit, eure Enttäuschung, Angst, unerfüllte Erwartung, euren Harmoniekrampf, eure Verletzung oder auch eine Beziehung zu einer Person. Vielleicht auch eine alte Liebesbeziehung, die du als Single hattest, die du erst abschließen musst, damit Gott dir deinen Mann und deine Frau schenken kann. Was auch immer. Ich bete, dass Gott euch das ganz persönlich zeigt. Und das werden wir beerdigen und in diese Kiste schmeißen. Und das ist unsere Entscheidung, das abzuschließen, damit wir uns auf das einlassen können, was Gott Neues für uns vorbereitet hat. So, okay.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.